Der angegebene Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Hebräer 4, die Verse 14 bis 16. Weil wir denn einen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Das ist so ein Text, der seine Tiefe und Komplexität nicht unbedingt auf den ersten Blick preisgibt. Ich habe Vorträge gehört dazu, ich habe gelesen, nachgedacht. Wenn man ein bisschen tiefer einsteigt, merkt man, wie tief Altes und Neues Testament miteinander verwoben sind. Das werdet ihr miterleben jetzt, ein fortlaufender Heilsplan Gottes. Ich gebe zu, dass einige Dinge geheimnisvoll bleiben. Es ist tatsächlich so ein Blick durch einen beschlagenen Spiegel. Man erkennt ein wenig und es leuchtet etwas von Gottes Größe und Genialität hervor. Wir müssen mal anfangen, damit uns vor Augen zu führen, was ein Hohepriester war oder auch ist. Wir haben das am Mittwoch in der Bibelstunde auch schon mal besprochen. Die Priesterschaft stammt aus dem Stamm Levi. Das ist der Stamm, der kein eigenes Land gekriegt hat, der mitversorgt worden ist. Und die Hohenpriester stammen aus der Familie des Aaron, des Bruders des Mose. Die Aufgabe des Hohenpriesters war es, Gaben und Opfer des Volkes für Gott im Tempel stellvertretend darzubringen. Er allein, der Hohepriester, durfte einmal im Jahr das Allerheiligste betreten. Dem Volk war das natürlich nicht gestattet. Sie waren auf die Priesterschaft als Vermittler angewiesen. Die Priester ihrerseits waren aber auch nur fehlbare Menschen. Auch sie selber mussten sich unter das Blut der Opfertiere stellen und das musste immer wieder geschehen. Es gab so ein großes Versöhnungsopfer einmal im Jahr. Da wurden dem Sündenbock die Sünden aufgelegt und er wurde dann in die Wüste gejagt. Und dann gibt es noch ein Priestertum. Das ist das Priestertum nach der Ordnung des Melchisedek. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen schon mal gehört habt. Das ist eine ziemlich geheimnisvolle Gestalt. Der erste Bericht über ihn steht im ersten Buch Mose, Kapitel 14. Jetzt müsst ihr mal ein bisschen tapfer sein. Also das ist jetzt, da kommen ganz viele Namen vor, aber das muss man sich anhören, um es zu verstehen. Also wir springen jetzt in der Zeit, in die Zeit des Abraham. Lot und Abraham sind in das verheißene Land gekommen. Die beiden haben sich getrennt. Lot wohnt jetzt in Sodom oder vor Sodom. In dieser Zeit spielt das. Ungefähr 2000 Jahre vor Jesus. Und es begab sich zu der Zeit des Königs Amraphel von China, Arjochs des Königs von Elasa, Kedor Laomers des Königs von Elam und Tildals des Königs von Völkern, dass sie Krieg führten mit Bera, dem König von Sodom, und mit Birscha, dem König von Gomorra, und mit China, dem König von Atma, und mit Shemeber, dem König von Zeboim, und mit dem König von Bela, das ist Zoar. Diese alle kamen zusammen in das Tal Schidim, wo nun das Salzmeer ist. Denn sie waren 12 Jahre dem König Kedor Laomer untertan gewesen, und im 13. Jahr waren sie von ihm abgefallen. Darum kamen Kedor Laomer und die Könige, die mit ihm waren, im 14. Jahr und schlugen die Raphetiter zu Ashteroth und die Susiter zu Hamm und die Emiter in der Ebene Kiriathjim, keine Ahnung. Und die Horiter auf ihrem Gebirge Seir bis El Paran, das an die Wüste stößt. Danach wandten sie sich um und kamen nach In-Mishpat, das ist Kadesh, und schlugen das ganze Land der Amalekiter, dazu die Amoriter, die zu Hatzezon-Tama wohnten. Da zogen aus der König von Sodom, der König von Gomorra, der König von Adma, der König von Zeboim und der König von Bela, das ist Zoar, und rüsteten sich und zu kämpfen im Tal Schidim. Mit den anderen Königen, die wir das 4 Könige gegen 5. Das Tal Schidim aber hatte viele Erzharzgruben, und die Könige von Sodom und Gomorra wurden in die Flucht geschlagen und fielen da hinein, und was übrig blieb, floh auf das Gebirge. Da nahmen sie alle Habe von Sodom und Gomorra und alle Vorräte und zogen davon. Sie nahmen auch mit sich Lot, Abrahams Brudersohn, und seine Habe, denn er wohnte in Sodom, und zogen davon. Da kam einer, der entronnen war, und sagte es Abraham an, dem Hebräer, der da wohnte im Hain Mamres, des Amoriters, des Bruders von Eschkol und Anna. Diese waren mit Abraham im Bund. Als nun Abraham hörte, dass seines Bruders Sohn gefangen war, wappnete er seine Knechte, 318 in seinem Hause geboren, und jagte ihnen nach bis dann. Und teilte seine Schar, fiel des Nachts über sie her mit seinen Knechten und schlug sie und jagte sie bis Hoba, das nördlich der Stadt Damaskus liegt. Und er brachte alle Habe wieder zurück. Dazu auch Lot, seines Bruders Sohn, mit seiner Habe, auch die Frauen und das Volk. Als er nun zurückkam von dem Sieg über Kedor Loamer und die Könige mit ihm, ging ihm entgegen der König von Sodom in das Tal Schawe, das ist das Königstal. Jetzt geht's los. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus. Und er war ein Priester Gottes des Höchsten. Und segnete ihn und sprach: Gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Viele komplizierte Namen. Ich sag mal, das sind so Stammesfürsten, die sich da gegenseitig immer auf die Mütze hauen und sich gegenseitig alles wegnehmen. Das waren keine Könige in dem Sinne, dass die jetzt über jetzt Riesengebiete geherrscht haben. Das waren so Sippenchefs. Sonst hätte Abraham mit seinen 300 noch was Leute da nicht viel ausrichten können. Aber das spielt nicht die Rolle. Lot hatte sich aus wirtschaftlichem Interesse dafür entschieden, in bzw. vor der Stadt Sodom zu leben. Ich kann das jetzt nicht alles lesen. Die beiden haben sich getrennt voneinander, weil es zu eng wurde für die vielen Viecher. Und Lot hat geguckt, da sind die Wiesen schön grün. Gut, die Menschen, die da leben, die sündigen heftig, aber was soll's, die Wiesen sind grün. So war so seine Einstellung. Nun kommt es zum Krieg. Und ob er dazugehört oder nicht, spielt keine Rolle. Er ist mit dran. Die Stadt Sodom wird eingenommen, alles wird verschleppt und er mit dabei. Wie wir eben gehört haben, sein Onkel hilft und befreit ihn. Und dann bei dieser Rückkehr kommt es zu der Begegnung mit dem Melchisedek. Der wird auch König von Salem genannt. Das bedeutet König des Friedens oder auch Friedefürst. Das Wort habt ihr bestimmt schon mal gehört. Er bringt Brot und Wein heraus. Ein Zeichen für Ehrerbietung, Gastfreundschaft, Versorgung. Für uns bedeuten Brot und Wein den stellvertretenden Tod unseres Herrn Jesus. Melchisedek wird hier eindeutig Priester des Höchsten genannt. Und das zu einer Zeit, in der es das aaronitische Priestertum noch lange nicht gab. Da gab es noch kein Volk Gottes. Da gab es Abraham mit seiner Sippe und weiter noch nichts. Der Rest ringsherum, das waren alles Heiden und Götzendiener. Also es geht hier eindeutig um den Gott der Bibel, den Schöpfer aller Dinge. Ich habe überlegt, ob ich euch was erzähle. Ich mache es jetzt doch. Ich habe mal bei ZDF Info geguckt, da hat Margot Käßmann erzählt, wie das Volk Israel zu seinem Gott gekommen ist. Die sind durch die Wüste gezogen und dann kamen die da an den Berg Horeb und dann war da irgendwie ein Vulkanausbruch oder sowas und es hat gedonnert und sie konnten sich dieses Geräusch nicht erklären und dachten, das muss ein Gott sein. Das ist totaler Quatsch. Der Gott der Bibel, der taucht schon viel früher auf und bezeugt sich selber, das ist wirklich dummes Zeug. Melchisedek segnet Abraham im Namen Gottes und Abraham nimmt das auch an und ordnet sich unter. Was auch durch das Geben des Zehnten deutlich wird. Auch das ist eine Vorschattung. Das Gebot zum Geben des Zehnten erfolgt Jahrhunderte später. Und interessant ist auch, dass Melchisedek diesen Zehnten auch annimmt. Als Priester Gottes hätte er ihn, wenn er nicht autorisiert gewesen wäre, bestimmt nicht angenommen. Wenn wir an Engelbegegnungen im Alten Testament denken, wenn es wirklich Engel waren, dann haben sie Ehrerbietung, die Gott nur zustand, nicht angenommen. Haben sie gesagt, nein, ich bin auch nur ein Knecht. Melchisedek nimmt die Ehrerbietung Abrahams an. Um es noch besser zu verstehen, müssen wir auch Hebräer 7 noch einmal angucken. Da wird Melchisedek noch etwas näher erläutert. Melchisedek aber war König von Salem, Priester Gottes des Höchsten. Er ging Abraham entgegen, als der vom Sieg über die Könige zurückkam und segnete ihm. Ihm gab Abraham auch den Zehnten von allem. Erstens heißt er übersetzt König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum, hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. So gleicht er dem Sohn Gottes und bleibt Priester in Ewigkeit. Seht aber, wie groß der ist, der auch Abraham, dem auch Abraham, der Erzvater, den Zehnten gab von der eroberten Beute. Zwar haben auch die von den Söhnen Levis, die das Priestertum empfangen, nach dem Gesetz des Rechts den Zehnten zu nehmen vom Volk, also von ihren eigenen Brüdern, obwohl auch diese von Abraham abstammen. Der aber, der nicht von ihrem Stamm war, der nahm den Zehnten von Abraham und segnete den, der die Verheißungen hatte. Nun ist aber unwidersprochen, dass das Geringe vom Höheren gesegnet wird. Und hier nehmen den Zehnten sterbliche Menschen, dort aber einer, dem bezeugt wird, dass er lebt. Und sozusagen ist auch Levi, der doch selbst den Zehnten nimmt, in Abraham mit dem Zehnten belegt worden, weil er von ihm abstammt, ne? Zu späteren Zeiten. Denn er sollte seinem Stammvater ja erst noch geboren werden, als Melchisedek diesem entgegenging. Das klingt ein bisschen kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, versteht man das. Melchisedek ist also ohne menschliche Eltern, ohne Anfang, ohne Ende, König der Gerechtigkeit, König des Friedens, dem Sohn Gottes gleich. Ich denke, das ist meine persönliche Meinung, es ist Jesus Christus selbst. Oder aber mindestens ein Engel Gottes. Allerdings werden Engel in der Schrift auch als solche bezeichnet. Und sie sind dem Sohn Gottes nicht gleich. Also für mich spricht alles dafür, dass es sich um Jesus handelt. Er wird als großer, hoher Priester bezeichnet. Sein Priestertum hat eine völlig neue Qualität. Die Priester aus dem Stamm Levi waren sterbliche Menschen, die auch sündigen konnten und es bestimmt auch taten. Im Grunde geht es jetzt hier in unserem Text darum, dass wir die beiden verschiedenen Arten des Priestertums, das Levitentum, das Aaronitische, die hohen Priester und den Priestertum nach der Ordnung des Melchisedeks, dass wir das gegenüberstellen. Das eine sind sterbliche Menschen, von Gott eingesetzt, und der andere kommt von Gott, ist dem Sohn Gottes gleich. Wir erinnern uns, einmal im Jahr durfte der hohe Priester bis ins Allerheiligste, also symbolisch in die Gegenwart Gottes. Das ändert sich mit der Geburt von Jesus. Gott selbst wird Mensch. Er, das fleischgewordene Wort Gottes, durch den alle Dinge gemacht sind, kommt als Kind zur Welt, bleibt aber gleichzeitig auch Gott. Er wird nicht von einem Mann gezeugt und er bleibt lebenslang ohne Sünde. Bei seinem Tod am Kreuz spricht er dann die gewaltigen Worte: Es ist vollbracht, und der Vorhang im Tempel zerreißt. Der Vorhang, der das Allerheiligste abtrennt und wo der hohe Priester nur einmal jährlich hin durfte. Symbolisch und auch praktisch ist nun der Weg frei zu Gott, ohne diesen menschlichen hohen Priester dazwischen, ohne tierische Opfergaben. Seit diesem Moment hat jeder Mensch auf unserer Erde die Möglichkeit, Gott nahe zu kommen, in Jesus Christus. Er, der die Himmel durchschritten hat, das heißt, er verließ seine Herrlichkeit beim Vater und wurde Mensch und kehrte nach seiner Auferstehung zum Vater ins Himmelreich zurück. Und er gibt sein sündloses Leben als vollkommenes, endgültiges Opfer in den Tod. Eine neue Ära ist angebrochen. Es sind keine weiteren Tieropfer mehr nötig. Alle Schuld ist bezahlt für die, die an Jesus glauben. So, aber jetzt müssen wir zusehen, dass wir den Bogen kriegen zurück zu Abraham und zu diesem Melchisedek. Wie war das denn in der Zeit vor Jesu Geburt, bevor er am Kreuz gestorben ist? Wie konnten die Menschen damals gerettet werden? Bezeugt uns die Bibel ganz eindeutig durch Glauben. Und Abraham ist die beste Antwort für uns, wo wir das am besten verstehen können dafür. Ihm wird im hohen Alter von Gott ein Sohn verheißen, Stammvater eines großen Volkes, von seiner eigenen Frau Sarah. Sie ist aus dem gebärfähigen Alter bereits lange heraus und war auch ihr Leben lang kinderlos. Gott verspricht ihm einen Sohn, was verstandesmäßig vollkommen unmöglich ist. Und Abraham glaubt ihm, und das wird ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Als dieser Sohn dann später tatsächlich geboren wird und heranwächst, verlangt Gott von ihm, dass er ihn als Brandopfer darbringen soll. Nun hat Abraham das Dilemma der Zusage Gottes über seinen Sohn als Erben und Stammvater auf der einen Seite und die klare Anweisung, ihn zu opfern, auf der anderen Seite. Ein krasser Widerspruch. Wie geht Abraham damit um? Wir wissen, dass er widerspruchslos gehorcht. Er vertraut darauf, dass Gott selbst dieses Problem lösen wird, da er ja nicht lügen kann. Das wird uns auch erklärt im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 17. Durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte und ihm gesagt worden war: Was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Er dachte, Gott kann auch von den Toten auferwecken. Und deshalb bekam er ihn als Gleichnis dafür wieder. Was ist das für ein Glaube? Ein Vertrauen in Gott und seine Zusagen oberhalb des menschlichen Verstandes. Also ich hätte es gut verstanden, wenn Abraham gesagt hätte: Gott, da musst du dich bei der einen oder anderen Sache musst du dich geirrt haben. Du kannst mir nicht erst einen Sohn versprechen und ihn danach wieder wegnehmen. Beides geht doch gar nicht. Und außerdem sagt mir mein ethisches Empfinden, das ist nicht in Ordnung. Ich kann doch keinen Menschen opfern. Wie kann man seinen eigenen geliebten Sohn opfern? Und jetzt kommen wir an eine Stelle, wo mich die Bibel wirklich überwältigt. Also dieser Bericht über Abraham und sein Beinahe-Opfer, es passiert ja zum Glück nicht, ist absolut real und tatsächlich so geschehen. Und doch gibt es eine Bedeutungsebene darüber, die man auf den ersten Blick nicht sieht. Ich habe dazu Vorträge gehört von Roger Libby und ich kann euch das empfehlen, wer mich fragen möchte nachher. Wenn wir das über Abraham mal nachlesen, steht im ersten Buch Mose, Kapitel 22, Gott befiehlt Abraham, ins Land Moria zu ziehen und dann auf einen Berg dort zu gehen, den er ihm zeigen wird. Im Land Moria gibt es einen gleichnamigen Berg. Der taucht in 2. Chronik 3, Vers 1 auf. Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen in Jerusalem auf dem Berg Moria, wo der Herr seinem Vater David erschienen war, an der Stätte, die David auf der Tenne Araunas des Jebusiters zubereitet hatte. Der Tempelberg im Land Moria. Bis heute heiß umkämpftes Gebiet, immer wieder in der Geschichte. Abraham soll sein Opfer aber nicht auf diesem Berg darbringen, sondern auf einem Berg, den Gott ihm zeigen wird. Die Sache mit dem fast vollbrachten Opfer geschieht dann auf dem Berg, den Abraham hinterher den Berg nennt, der Herr sieht. Als die da hinlaufen zu dem Berg, Abraham, sein Sohn und die Knechte, sein Sohn, der ist schon in einem Alter, dass er schon ein bisschen versteht, und er fragt dann, Papa, wo ist denn das Schaf, das wir opfern sollen? Wir haben alles mit, das Messer und das Holz, alles ist, wo ist das Schaf? Und Abraham sagt, Gott wird sich ein Opfer ersehen. Der Herr sieht. Es ist der Berg, auf dem Gott sich selbst ein Opfer ersieht. Es ist der Berg Golgatha. Der Ort, an dem 2000 Jahre später unser Herr Jesus selbst das vollkommene Opfer ist. Ist das Zufall? Das kann kein Zufall sein. Und wisst ihr was? Das ist noch nicht alles. Stellt euch die Szene vor. Abraham hat seinen Sohn gefesselt, er liegt auf dem Holz, er hat das Messer in der Hand, er hebt das Messer und der Engel des Herrn befiehlt ihm Einhalt. Hätte dort jetzt gestanden, einfach nur Engel, dann wäre das ein Bote Gottes gewesen. Es hätte sogar ein Mensch sein können. Aber der Engel des Herrn ist immer der Herr Jesus in Person. Jesus in Person gebietet dem Abraham Einhalt. Es ist sein Opfer, das dort vollbracht werden wird. Abraham sollte seinen Sohn gar nicht opfern. Der Tod von Isaak hätte tatsächlich im Widerspruch zu Gottes Wort gestanden. Das kann Gott gar nicht tun, weil er nicht lügen kann. Und der Tod von Isaak hätte auch für die Menschheit nichts bewirkt. Das war ein Glaubenstest für Abraham, nicht mehr und nicht weniger. Ich habe so eine Studienbibel auf dem Handy und habe mal der Engel des Herrn, diese Stelle, eingegeben. Und dann habe ich mal geguckt, an wie vielen Stellen der Herr Jesus im Alten Testament auftaucht. Ich habe das nicht, also ich konnte gar nicht alles lesen. So viele Stellen sind das, das glaubt ihr gar nicht. Der Hagar erscheint er als mit Ismael in der Wüste, dem Josua, also den Eltern von Simson. Es ist der blanke Wahnsinn. Der Engel des Herrn taucht immer wieder auf. Jesus ist die Person Gottes, dreieiner Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Jesus ist die Person Gottes, die sich uns Menschen nähert und in der wir es auch ertragen können, diese Nähe zu haben. Abraham glaubte ihm damals bei der Verheißung, das wurde ihm zu Gerechtigkeit gerechnet, und im Anschluss hier auf dem Berg Golgatha beweist er seinen Glauben. Gott ging es nicht darum, Isaak von der Hand seines Vaters sterben zu lassen. Wisst ihr, Gott braucht auch deine Zeit, dein Geld und deine Begabung nicht. Das braucht er nicht. Er kommt zum Ziel, auch ohne dich. Aber du und ich, wir nicht. Wenn unser Ziel das Reich Gottes ist, dann kommen wir nicht ohne ihn dorthin. Und der Glaube ist das Mittel dazu, damals wie heute. Und wir sollen festhalten an dem Bekenntnis. Wir gehen noch mal ganz kurz zurück, Gegenüberstellung, die zwei hohen Priesterarten, die es gibt, die menschlichen hohen Priester, der göttliche hohe Priester. Die menschlichen hohen Priester waren Menschen, fehlbare Menschen, die im Auftrage Gottes die Verbindung des Volkes zu Gott aufrechterhalten sollten. Jesus ist der ewige hohe Priester, ohne Anfang, ohne Ende, für immer, der die Himmel durchschritten hat, der nicht sündigen konnte. Dieses Bekenntnis sollen wir festhalten und damit unseren Glauben beweisen. Und wir sollen auch versuchen, unser Leben ernsthaft danach auszurichten. Jetzt die Tage? Nee. Im Hebräerbrief stand ja unser Predigttext 14 bis 16, Hebräer 4. Die Verse davor, 12 und 13, steht, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Herzen und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Ich will das jetzt nicht auslegen. Ich wollte nur mit diesen beiden Versen deutlich machen, dass man Gott und sein Wort, die Bibel, nicht voneinander trennen kann. Es wird hier in einem Atemzug genannt. Sein Wort ist eins der Instrumente seines Handelns. Er spricht und es steht da. Es geschieht durch sein Wort. Und sein Wort ist auch die Messlatte für uns, auch für unseren Glauben. Abraham, als er den Befehl kriegt, Isaak zu opfern, wenn wir das mal nachlesen, da ist kein Wort des Widerspruches, er tut es einfach. Und ich könnte wetten, es hat rumort in ihm und er hat es nicht verstanden. Das möchte ich wetten. Der Herr Jesus ist das fleischgewordene Wort Gottes, im Alten wie im Neuen Testament. Und alle Versuche, Gott von seinem Wort zu trennen, sind zum Scheitern verurteilt. Beweisen tut man damit nur seinen Unglauben, wenn man so etwas tut. Lasst uns festhalten am Bekenntnis in dieser Welt. Jesus ist dein Retter oder dein Richter und er wird wiederkommen. Wir hatten jetzt die Tage in der Losung auch einen mutmachenden Vers, den möchte ich zum Schluss lesen. Hebräer 6, Verse 18 und 19. Sollten wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, einen starken Trost haben, zu der wir unsere Zuflucht genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der auch hineinreicht bis in das Innere hinter den Vorhang. Da ist er wieder, der Vorhang. Und es reicht noch weiter bis in die Ewigkeit. Ich habe gemerkt, dass ich eigentlich bisher nur den ersten Vers behandelt habe. Weil ich es nicht ewig in die Länge ziehen will, machen wir das nächste Mal bei den anderen Versen weiter. Christus ist unser Hohepriester. Die Fortführung des alten Bundes, den gab es schon davor, weil Christus von Ewigkeit her ist. Und er bleibt bis in Ewigkeit. Er hat keinen Anfang der Tage, kein Ende der Tage. Er, der ohne Sünde war, er sagt dem Abraham, du brauchst deinen Sohn nicht töten. Das hilft keinem. Ich habe diesen Platz eingenommen, weil ich euch liebe. Amen.